Ce vrai, nous sommes die letzten Detektive, die sich jeder Episode, schade, nochmal.
Ein neues Jahr, ein neuer Fall. Nach unserem Ausflug ins 19. Jahrhundert sind wir wieder zurück vor den retrofuturistischen Cyber-Mikrofonen und ermitteln, als ob es ein Morgen gäbe.
Ce vrai, nous sommes die letzten Detektive, die sich in jeder Episode einer Folge der Kult-Sci-Fi-Hörspiel-Serie Der letzte Detektiv vornehmen. Aus dem Heimatort des Bayerischen Rundfunks, Monaco di Bavarese, melde ich mich, Rudolf Inders, und auf der anderen Seite des Weltnetzes, also Köln, ist
Thorsten Katke.
Thorsten, lass uns einen schnellen Überblick gewinnen über unsere heutige Folge Requiem.
Requiem ist die fünfte Folge und schlägt damit in dreifacher Hinsicht ein neues Kapitel auf. Die am 10. Oktober 1985 auf dem BR ausgestrahlte Episode ist erstens der Auftakt zur zweiten Staffel. Gratulation an uns, wir sind in der zweiten Staffel. Zweitens die erste Folge mit einem neuen Sprecher für Supercomputer Sam, nämlich dem großartigen, mittlerweile leider verstorbenen Per Augustinski. Und drittens können wir, wie mehrfach beschworen, nun nicht mehr auf CDs aus dem Hörverlag zurückgreifen.
What? Die Detektive müssen nun also allmonatlich in der Kassettenkiste kramen, beziehungsweise auf altersschwachen Festplatten aus den frühen 2000ern, auf die sie die analogen Schätze dereinst kopiert haben.
Das ist weder für uns noch für euch der Idealzustand. Insofern hier wie immer der Appell. Meldet euch beim Hörverlag, beim BR, bei der NASA, der Forschungsgruppe Wahlen, der EU-Kommission, wer immer euch auch einfällt. Für die Übergangszeit allerdings, dieses Internet, Herr Inders, Sie haben davon sicher schon einmal gehört, hält bei beharrlicher Suche den einen oder anderen Jonas bereit. Aber ich sage es noch einmal, das kann so nicht weitergehen. Wir verlangen Jonas als reguläres Release.
Thorsten, so beruhige dich doch und schließe obskure Browserfenster. Lass mich mal den Rest machen dieses Absatzes. Also, worum geht es heute? Der Sänger Randy, ein guter Freund Jonas, Apostroph, oder wie manche sagen würden, von Jonas, stirbt unter recht dubiosen
Jonassens
Freund. Wer ist am nassestens? Also, der Sänger Randy, ein guter Freund Jonas, stirbt unter recht dubiosen Umständen. Im Zuge seiner Ermittlungen, also Jonasens Ermittlungen, decken Jonas und Sam jedoch eine ausgeklügelte Promo-Aktion auf, die den, und das hat nichts mit Promotion im Sinne von Dissertation zu tun, die den letzten Detektiv beinahe das Leben kostet. Gefahr allen Ortes.
Schockierend.
Uich.
Kommen wir trotzdem einfach mal zum Cover.
Wie kann das sein? Du hast dich doch gerade lautstark darüber beschwert, dass es gar keine CDs mehr gibt, die becovert werden können.
Naja, es gibt aber viele Jonas-Fans und unter denen sind auch Cover-Illustratoren, illustrierende, illustrationsgewandte, illustrationsbegabte. Lars Vollbrecht zumindest, der die Cover der ersten vier Fälle entworfen hat, hat auch noch einige weitere gestaltet. Die sind versammelt auf einer liebevoll gemachten Jonas-Homepage, die wir euch natürlich auch in die Shownotes mit rein verlinken. Und da das damit quasi den offiziellen CD-Hüllen am nächsten kommt, nehmen wir einfach erstmal die.
Sehr praktisch indeed.
Also, Rudi, was sehen wir?
Also auf diesem fantastischen Cover, das wirklich auch den Stil und die Ausdrucksform der bei uns bereits bekannten und besprochenen Folgencover enthält und konsequent weiterführt, sehen wir links in der Ecke jemand, eine Person, eine Gestalt. Wir vermuten, es ist Jonas. Woran machen wir das fest? Wir sehen die üblichen Signifier. Wir sehen den Humphrey Bogart-Gedächtnis-Look. Wir sehen den Trenchcoat. Wir sehen den markanten Hut. Und dieser Jonas, den wir als Jonas identifiziert haben, schaut in die Bildmitte und was sieht er da? Er sieht eine Art, ja, also wir waren uns im Vorgespräch nicht ganz sicher, tendieren jetzt Richtung Rakete, haben uns von der Idee eines Sexspielzeuges getrennt. Aufgrund der Größe sind wir uns trotzdem noch nicht ganz sicher. Diese Rakete hat schon offensichtlich mächtig gezündet. Sie schießt Richtung zumindest Zimmerdecke, wenn nicht gleich Weltall. Und im Hintergrund sehen wir noch sozusagen, was man als Art von sakralem Motiv deuten könnte. Halb Space oder Startstation, halb Kirchenumgebung, auf jeden Fall viele Kruzifixe. Eins reicht schon nicht mehr, so sakral ist dieser Ort. Und als guten Abschluss könnte man sagen, offensichtlich ist die Rakete auch sozusagen in ihrer Bedeutung so sehr aufgeladen, dass sie auch noch leuchtet. Sie hat so richtig sozusagen Strahlkraft und Relevanz. Ja, so vielleicht würde ich das erstmal einschätzen.
Könnten wir hier vielleicht, und ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, hier eine Szene aus der Folge sehen, in der Jonas ein Video mit einer Rakete begutachtet?
Und zwar, warum er nicht The Real Deal anguckt, also einen echten Raketenstart, sondern eben ein Video. Das ist Teil unserer Aufklärungsarbeit, die wir auch als letzte Detektive ja heute leisten werden.
Spoilers.
Genau. Ja, gehen wir doch die Folge einfach mal ganz klassisch, wie wir es immer machen, von vorne nach hinten durch. Wir starten in dieser Folge in Jonassens Büro. Es ist der 7. November 2009, also keine zwei Monate nach dem Kickoff für den Schlachthausfall, den wir ja vor zwei Folgen besprochen haben. Und der hat am 20. September 2009 begonnen. Anwesend sind in dieser Szene Jonas und Sam. Und ja, womit beginnt diese Episode? Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, Thorsten, aber vielleicht ist es auch dem Staffelneustart geschuldet. Jonas erklärt nochmal das Setup ungewöhnlich lange, meinem Empfinden nach, so als ob man eben Neuhörer und Hörerinnen nochmal abholen müsste, worum geht's in dieser Hörspielserie eigentlich?
Ja, das hatte ich auch so empfunden. Und ich denke, wenn wir uns die Ausstrahlungstermine der Folgen ansehen, dann ist diese Folge ungefähr ein Jahr nach der letzten ausgestrahlt worden. Also da braucht man schon so ein kleines Previously On.
Stimmt, genau. Das stimmt. Ja, und nachdem Jonas also das Setup erklärt hat, der letzte Detektiv Babylons, an seiner Seite der treue Sam, Supercomputer und so weiter. Dann wird es gleich fast schon ordoliberal und marktkapitalistisch, denn Jonas hat investiert. Er hat noch Geld übrig gehabt, wahrscheinlich von so unserem letzten besprochenen Fall, Schlachthaus. Und er investiert natürlich als guter, gerechter Freund nicht nur in seinen Style, er kauft sich einen fantastischen neuen Mantel, wahrscheinlich der Hunderttausendste, den er schon hat, im Bogart-Look, aber es ist ein neuer, schicker Mantel.
Schimanski-mäßig.
Genau. Aber er investiert auch in Sam und das ist sozusagen, was ich intern als in meinem Kopf als Doctor Who-Effekt abgespeichert habe. Regeneration auf höchstem Niveau. Wenn also ein Sprecher wegfällt, dann holen wir uns einfach den nächsten. Ja, was ist da passiert, Thorsten? Wer ersetzt hier wen und so?
Ja, es ersetzt Per Augustinski den Joachim Wichmann. Und ich habe durchaus einige Medien, Websites etc. abgegrast und in diesem Internet rumgeforscht. Fälschlicherweise wird oft behauptet, Joachim Wichmann sei verstorben. Der lebte aber zu dem Zeitpunkt noch. Also muss es was anderes gewesen sein. Ich habe keinen klaren Grund gefunden, warum er ausgetauscht wurde. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ein neuer Regisseur, Alexander Malachowski, nämlich das Ruder des Jonas-Schiffs übernommen hat. Denn da ist wirklich leider der Regisseur gestorben. Also vielleicht hat es damit was zu tun. Der neue Regisseur bringt neue Leute an Bord. Auf jeden Fall ist es ein sehr klug gelöster Übergang. Wird kurz erwähnt, dann wird gesagt, Sammy hat einen neuen Vocoder. Das ist auch so ein bisschen sehr schönes 80er-Jahre-Vokabular für so ein Sprachmodul. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er hat einfach ein Over-the-Air-Update zum neuen Software-Capabilities oder so gekriegt. Keine Ahnung.
Alexa,
IT-Sprech, insert genau. Here. lieber nicht raufbeschwören. Genau, auf jeden Fall, Per Augustinski lebt sich mal gleich voll in diese Rolle ein, zitiert frei von der Leber weg Goethe und lebt seinen Sammy aus so ein bisschen, ich weiß nicht, wie dir das ging, nachdem ich das jetzt wieder gehört habe, mir kam das ein bisschen vor wie so eine Mischung aus Pumuckl und Robin Williams, den Augustinski ja auch synchronmäßig bedacht hat.
Ja. Also es ist schon präsent und nimmt sehr viel Raum ein. Man kann sich schon, also was gut gelingt, man kann sich tatsächlich vorstellen, dass manche Figuren einfach vor Genervtheit ihn packen wollen, den Sam 2 zumindest, den kleinen Kasten und den kleinen Handgelenke. Oder wo trägt er ihn, den Sam 2? Ist es wie eine Uhr? Ja, und dann einfach mal in den See werfen wollen oder
nee,
so.
Nee, ich glaube, das ist. Was nee, der hat ja, ich glaube, Sam 2 ist fast wie so ein Handy. Das ist ja irgendwie das Tragische der ganzen Sache. Er hat das eigentlich vorausgesehen, nur hat dann nicht vorausgesehen, dass man damit eigentlich auch telefonieren kann. Aber gut.
Also da kann man schon verstehen, dass manchmal das so gegen die Wand zu werfen, wenn er super arg nervig ist, ja.
Ja, und das wird er mehr und mehr.
Ja. Wer zum Beispiel auch sehr genervt ist, gleich zu Beginn von Sam, ist Judith. Das ist die Perma-Beziehung Jonas. Und die beiden treffen sich zu einem romantischen Tête-à-Tête, wie der Franzose sagt, in einer wirklich perfiden Einrichtung, nämlich einem Romantik-Dome und einer Romantik-Kuppel. Und dies ist wirklich ein bisschen schmierig, weil diese, also wie man sich so vorstellt, in so Softpornos, es spielt so ein bisschen Elevator-Music und künstliche Schwäne, die auf einem komischen, künstlich angelegten See vor den beiden auf der Parkbank da so vor sich hinziehen. Das ist so ein Moment, wenn man in amerikanischen Serien oft Leute in so einer Bar sitzen sieht und dann stolpern die raus und man merkt erst, oh, es ist 3 Uhr nachmittags. Das hat man dann gar nicht geahnt, weil es drinnen einfach aussah wie abends. Und so sind diese Romantik-Doms da irgendwie auch installiert. Naja, und sie, dieser ganze Natureindruck, ich habe da in die Shownotes oder in unser internes Dokument reingeschrieben, es erinnert an die Soylent Green Suizidkammer, wem das nichts sagt. Es gibt jetzt pünktlich zum Jahr 2022, es gibt einen Film, der heißt auf Deutsch das Jahr 2022, die überleben wollen, im Original Soylent Green mit dem guten Charleston H. Punkt, Name der Redaktion bekannt. Und dort geht es um unter anderem das Thema Bevölkerungsexplosion. Wir haben darüber ja auch schon in diesem Podcast munter diskutiert. Und dort wird wird der Bevölkerung auch nahegelegt, wenn sie sich zu alt fühlen, ach, wissen Sie was, dann begehen Sie doch einfach geregelten Suizid. Wir werden Sie dann ein letztes Mal in einer großen Kuppel mit so einer Art 360-Grad-Kino nochmal aufbarren und Sie können sich ein letztes Mal Natur ansehen, wie sie früher war. Und so ein bisschen hat mich dieser Romantikdom auch daran erinnert, in seiner schönifizierten Darstellung von kitschiger Natur, die so nebenbei mitläuft, um dem Date so ein bisschen Schwung zu verleihen.
Gut, also ich hatte da jetzt nicht direkt die suizidalen Anspielungen.
Was ist los mit mir?
Mir kam das ein bisschen so vor, als hätten die da so ein Ableger von Center Parks, nur dass ein Holodeck drin aufgebaut wurde. Also so, man kann sich da mal verlustieren, vielleicht gibt es da auch irgendwie so private Sektionen oder man geht irgendwie so ins Romantikkuppel. Spaziergeh, Central Park Viertel, irgendwie so, weil nichts in diesem Babylon ja wirklich echt ist. Nicht mal, obwohl Sammy davon redet, dass es Mai ist, der Frühling. Denn in dieser Romantikkuppel ist das Wetter auch geändert und es ist permanent Frühling und nicht November wie im wirklichen Babylon.
Das stimmt. Es ist aber nicht alles Eros und Frühling in dieser Beziehung, denn es gibt klassischen Pärchenstreit, der mit dem Thema, könnte man sagen, ja, irgendwie Bindungsangst dann doch zu tun hat. Und zwar Judith fordert ein bisschen mehr Commitment und sagt, Jonas, hör zu, ja, ich kann es auf zweierlei Arten verargumentieren, warum wir zusammenziehen sollten. Erstens, because it's total emotional. Wir sind halt ein Paar. Also bekenn dich auch mal gefälligst dazu. Paare ziehen zusammen. Und wir können es auch rational begründen. Ich bin beruflich aufgestiegen und damit habe ich Anrecht auf eine größere Wohnung. Und zwar 48 Quadratmeter. Alles, was sich Münchner Studierende wünschen seit Jahren schon, hat Judith sozusagen. Und Jonas argumentiert so, ja, mein Büro, da bin ich doch auch, Büro und Wohnung, da hänge ich da dran. Aber tatsächlich ist dahinter natürlich diese Furcht, oh, wenn ich da einziehe, dann sind wir viel mehr Paar, als ich vielleicht bereit bin zu sein. Und das gefällt Judith offensichtlich nicht.
Man hat eigentlich, und da dürfte Kosa auch Informationen dazu gehabt haben, wie das so läuft, eigentlich einen typischen Paarstreit importiert aus einer amerikanischen Sitcom dieser oder jeder Ära, wo es ums Zusammenziehen geht. Und immer sträubt sich eine Person und meistens ist diese Person der Mann, der Freiheit haben will und sich in seiner eigenen Dümpelbude lieber aufhält. Und obwohl Judith sagt, Mensch, Jonas, dann behalt wenigstens dieses versiffte Ding als Büro, aber zieh wenigstens zu mir, dann sind wir, da bist du in der Umgebung drin, die um einiges angenehmer ist. Wahrscheinlich will Judith einfach nicht zu Jonas kommen, in diese 22 Quadratmeter Bude, in der er irgendwie seinen Whisky trinkt und seine Fälle abhandelt und alle drei Folgen mal richtig verkloppt wird. Und deswegen ihn darauf drängt, doch in ihre Riesenwohnung von 48 Quadratmetern mit einzuziehen. Ich würde sagen, das ist so ungefähr die Grenze, an der man sich in Judith und Jonassens Situation als Paar, glaube ich, noch ganz gut auskommen kann miteinander. Aber viel weniger dürften es auch wirklich nicht sein.
Ja, man hat das Gefühl, dass Judith billigt Jonas zu, dass er sein altes Büro als Man Cave, dieser schöne Ausdruck, als Man Cave durchaus weiterhin führen darf, wo halt Boys will be Boys Sachen machen kann. Aber die bürgerliche Zusammenführung soll dann bitte in der größeren Wohnung stattfinden. Und Judith ist auch einigermaßen empört darüber, dass Jonas selbst bei diesem romantischen Date, muy romantico, auch nicht auf Sam verzichtet hat. Und der macht sich lautstark bemerkbar. Einen Moment kurz, bevor Judith ihn, glaube ich, ins Wasser werfen möchte. Aber das nimmt eine Wendung, weil plötzlich gibt es eine total wichtige Botschaft. Zwischen all dem Quatsch, in Anführungszeichen, den er von sich gibt, ist plötzlich eine wirkliche Mitteilung. Wie nennt er die? Alpha-Status oder Alpha-Mitteilung oder so? Oder Prio? Irgendwie so, auf jeden Fall.
Alpha-Order.
Alpha-Order, genau. So genial. Das ist zweiter Podcast gebucht. Was hat es mit dieser Alpha-Botschaft denn auf sich? Dieser wichtig, angeblich so wichtigen Botschaft für Jonas?
Ja, Jonas wird von Sammy, nachdem Sammy auch ein bisschen pikiert ist, weil Sammy und Judith, die sind so im Wettstreit um Jonas' Liebe. Sammy eröffnet Jonas, Randy Orgas ist tot. Das sagt uns natürlich erstmal nichts, deswegen fragt dann auch Judith erstmal nach, ne, was ist denn das, wer ist denn das, ein Rockmusiker oder? Und Jonas, natürlich, Randy Orgas, der Chef der Gruppe, der Bekannten, und das wird uns jetzt hier unser R-Rating einbringen für diesen Podcast, Fuck the Duck. Jonas kennt Randy, Jonas sieht so ein bisschen aus wie Randy. Und Jonas hat Randy in einer anderen Angelegenheit schon mal weitergeholfen und seitdem sind sie in Kontakt. Und Jonas meint, er sieht Jonas so ein bisschen als Vaterfigur, spekuliert er zumindest mal. Randy als großer Vertreter der bekannten und stets beliebten Musikrichtung Plastic Rock Pop, auch genannt PRP.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch diese Ansicht und diese Einschätzung Jonas, die er auch ja wirklich äußert, Judith gegenüber, nämlich Schlagwort oder Stichwort Vaterfigur, die sorgt auch dafür, dass er am Schluss so handelt, wie er handelt. So unnachgiebig und doch eiskalt, weil die Enttäuschung und dieses gebrochene Vaterherz doch was ist, was wirklich eine Reaktion von äußerster Tragweite letzten Endes bedeutet, ja. Aber dazu später.
Da sind wir dann schon vorweggenommen beim tragischen Ende dieser Folge. Ich glaube, es ist kein zu großer Spoiler zu sagen, tragisches Ende der Folge, denn Jonas-Folgen haben selten untragische Enden. Mhm. Auf gewisse Weise. Nun denn, wo sind wir denn als nächstes?
Es ist so, dass Jonas also so aufgeregt und geschockt geradezu von dieser Mitteilung ist, als er erfährt, dass den Totenschein nicht ein Mensch ausgestellt hat, dass den Totenschein nicht ein Roboter, ein Robodoc ausgestellt hat, sondern ein Mensch. Das scheint nämlich ein sehr ungewöhnlicher Vorgang zu sein in Babylon. Da sagt er, oder da riecht seine Detektivnase, sein Detektivorgan springt sofort an. Es geht ja nicht nur um einen vermeintlich guten Freund oder Freund, sondern also das in Zusammenhang mit der Tatsache, dass hier was Ungewöhnliches passiert ist, na, sollte man auch mal auf jeden Fall nachforschen. Und wir erleben jetzt die Fahrt von Jonas, von diesem Romantik-Dome. Er lässt Judith einfach sitzen. Sie sagt, ja, du kannst dich gerne später erklären, wenn ich noch Bock drauf habe. Also sie droht mal wieder mit Beziehungspause. Und Jonas macht sich auf den Weg und zwar zu Lexis Scarlett. Das ist die Managerin, die Musikmanagerin des vermeintlich verstorbenen Rockmusikers. Und die residiert in einem Gebäude, da macht sich Jonas und Sam machen sich auf den Weg zu ihr und vor Ort, es wäre natürlich viel zu einfach, wenn sie einfach direkt zu ihr kommen könnten. Nein, sie müssen sozusagen wie auf einer echten Heldenreise mindestens zwei Challenges bestehen, die stehen hier im Weg und die erste, das ist ein Roboter. Aber was machen sie mit dem Roboter? Was ganz Gemeines.
Genau, den Roboter, der ihnen die Frage stellt, wie schnell eine Taube, nein, Moment, das ist der falsche. Der Roboter erleidet etwas, was einem in Science-Fiction-Romanen und Science-Fiction-Hörspielen, Serien, Filmen etc. öfters mal unterkommt, eigentlich du hast es genannt, Tod durch Mathematik. Ich würde es sagen, Funktionslosigkeit durch Klischeebenutzung, denn der Roboter, also dieser Vorzimmerroboter, man merkt, das merkt man auch an der Sprache von diesem Roboter schon, ist ein älteres Modell, der ist nicht besonders klug, das bemerkt auch Sammy, weswegen dann Sammy auffällt, wie können wir den überlisten? Wir müssen ihm einfach quasi die Sicherungen durchbrennen lassen. Und wie macht man das? Indem man ihm unlogische und unmögliche mathematische Rätsel vorsetzt. Also fangen sie dann an, 2 plus 2 ist 5, etc., etc. Und das steigern sich immer noch weiter rein. Das endet dann in einem wirklich sehr schönen Exchange, könnte man nennen, zwischen Jonas und Sammy, die da schon voll in ihren Tag-Team-Rollen angekommen sind als nicht klein zu kriegendes Detektivteam. Jonas sagt dann nämlich, 2 Parallelen treffen sich. Sammy sagt, an der nächsten Straßenecke. Und Jonas dann sagt die eine zur anderen. Also Death by Dad Joke ist dann eigentlich die tragische, die tragische.
Das ist gut. Ja.
Ja. Ja, das tragische Ende des Roboters ist Death by Dad Joke.
Funny indeed.
Was dann, also brennt durch. Der Vorzimmerroboter brennt durch. Jonas sieht sich schon angekommen, aber nein. Heldenreise, jetzt, wir wissen es, kommt natürlich die nächste Prüfung. Und die nächste Prüfung ist
Fredo der Gorilla. Ah, pardon. Das ist natürlich eigentlich, wie wir später erfahren, der Sekretär der Musikmanagerin. Also Fredo ist so ein typischer Vorzimmer-Gorilla, so ein Bodyguard-Typ, der wahrscheinlich unangenehme Tätigkeiten für eine Musikbranchen-Lady übernimmt. Und der sagt erstmal, ja, hier kann einfach nicht jeder rein. Aber Jonas, so schrieb ich hier, Jonas der Flinke, kein Kraftikus, stoppt den Ermittler. Und er beschreibt es ganz schön, als der Fredo noch nach vorne wahrscheinlich ausholt und schlägt, wie ein Koloss, die Hand weit ausholt, läuft einfach Jonas hinten schnell rum und ist schon im Büro, ehe es sich Fredo versehen kann. Und hier sind wir an einem Punkt in der Geschichte, da hast du einige fantastische Anmerkungen ins Skript geschrieben zum Thema Voicecast.
Ja, denn das ist mir aufgefallen. Also Jonas hat eigentlich immer hochkarätige SchauspielerInnen zu bieten. Diese kleine Szene hier allein aber hat, also da schwappt's über. Leute, die in den 80er Jahren Fernsehen geschaut haben, denen wird da das Herz schneller pochen. Denn Fredo der Gorilla wird gesprochen von dem Schweizer Schauspieler Wolfgang Hess. Das mag vielleicht nicht allen etwas sagen, aber dessen Stimme hört man, wenn man auf Deutsch Bud Spencer hört. Also in den ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, die ja immer wieder und wieder wiederholt wurden, ist Wolfgang Hess die Stimme von Bud Spencer. Und das ist natürlich perfektes Voice-Casting für so einen Gorilla mit Laserstrahler, der doch die eine oder andere nicht so ganz legale Tat für eine Musikmanagerin erledigen soll. Von wem wird denn diese Musikmanagerin gesprochen, Rudi? Da sind wir ja gleich bei der nächsten Koryphäe.
Das ist Ingrid van Bergen. Und was könnte Thorsten uns wohl unter »Sie hatte ein buntes Leben« verkaufen wollen?
Da bitte ich euch einfach mal, das nachzugoogeln, denn die Dame ist inzwischen 90, war in allen möglichen Dingen drin, die im Fernsehen und in anderen Medien so produziert wurden und hat ihren eigenen Kriminalfall in der Geschichte. Das führt aber hier zu weit, nur sollte man wissen, also durchaus faszinierende Person. Generell haben wir einen sehr, sehr erlesenen Cast hier, der äußerst schauspielerisch und auch regisseurisch und ansonsten so kreativ Triple Threat mäßig unterwegs. Grimme-Preisträger Simon Rühhag spricht Randy Orgas. Da hat er noch keinen Grimme-Preis, das heißt, sie haben ihn noch
relativ günstig.
Es hat sich bei mir ins Hirn geschlichen, als Harald Schmidt den Grimme-Preis gekriegt hat und dann in seiner Harald-Schmidt-Show am nächsten Tag das Motto ausgegeben hat, das Grimme-Preiswert. Und das hat sich jetzt mir gerade ins Hirn geschlichen. Also sie haben ihn quasi noch preiswert gekriegt vor dem Grimme-Preis. Also Simon Rühhag spricht Randy Orgas und den kennt man wirklich auch aus allem. Wer in Deutschland öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen hat, in den 80er oder 90er Jahren oder in dieser unserer Jetztzeit, dem sollte Simon Rühhag schon mal begegnet sein. Weiter, Felix von Manteuffel spricht die nächste Figur, die wir auch gleich kennenlernen werden, Tutti Paletti. Felix von Manteuffel kennt man zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum als den Erzähler der Harry Potter-Hörbücher. Gut. Was geht jetzt aber eigentlich, was ich finde, wir müssen noch mal kurz drüber reden, wer ist denn Randy Orgas eigentlich? Also was ist denn in Randy Orgas Oeuvre sozusagen, wenn wir hier schon französisch eingestiegen sind, zu finden, das dem Fan eines Plastik-Pop-Rock-Rockers aus dem zukünftigen Jahr 2009 so ansprechen dürfte?
Er scheint also eine sehr schillernde Figur zu sein, bestimmt auch bei Frau wie Weiblein, wie Männlein gleichermaßen wahrscheinlich beliebt. Wir stellen ihn uns vielleicht als eine Art David Bowie vor, ein spezieller David Bowie. Du hast ein paar Notizen gemacht, sehe ich, großartige Notizen, auf die ich natürlich nicht kam. Sehr gut, Thorsten. Zu den Songs, die hier zitiert werden, die ihn bekannt gemacht haben, also die fiktive Figur bekannt gemacht haben. Und es gibt ja ein paar erstaunliche Querverweise.
Da sind sie wieder, die koserschen Querverweise. Und ich poche ja immer darauf, die herauszustellen, vor allem deswegen, weil ich immer wieder reinrutsche in Recherchelöcher beim Vorbereiten dieses Podcasts, die mir alle möglichen Dinge dann zeigen, die da so abgegangen sind. Zum einen ist eines der bekannten Lieder von Randy Orgas der Computertod. Sammy findet das ganz fürchterlich. Computertod geht nicht. Aber 1985, als diese Folge produziert wird, war 17 Wochen lang in den deutschen Charts das Lied Computerliebe von Paso Doble. Also wer neue deutsche Welle in Reinkultur erleben möchte, der sehe sich das auf dem offiziellen YouTube-Kanal der immer noch bestehenden Gruppe an. Das ist wirklich 80er Jahre forever. Und genauso stellt man sich dann auch so einen Plastikrocker Randy Orgas vor. Ein anderes Lied, das auch später nochmal erwähnt wird, später beim titulären Requiem für Randy Orgas, ist der Seveso-Rock. Und da darf man durchaus drauf spekulieren, dass Koser hier hat einfließen lassen, die Seveso-Katastrophe von 1977, ein äußerst bekanntes Chemieunglück, also Umweltzerstörung aus den 1977er Jahren. Aus den 1970er Jahren, 1977. Viele 1977er Jahre gab es nämlich nicht, nämlich immer nur eins.
Ja.
Nun denn.
Es ist so, dass Jonas ein Holotape besitzt. Und dieses Holotape zeigt er nun, oder es ist, er bringt es mit zur Scarlett, ja, und Sie schauen es sich gemeinsam an und auf diesem Tape finden wir Randy sehr so sein Vermächtnis einspricht. Er sagt, besonders wichtig ist, hallo, die mir jetzt gerade zuhören. Das Wichtigste jedoch ist, dass der Nachlass ist geregelt und ich möchte unbedingt auf folgende Art und Weise beerdigt werden, nämlich ich möchte ins All geschossen werden. Und da klingelt es bei Jonas, weil das schließt an eine Unterhaltung an, die die beiden geführt haben, als Randy mal bei ihm im Büro war und dort angetrieben von Plastikkiff und Solepsin. Randy, während Jonas nur dem Whisky zugesprochen hat. Also beide waren sozusagen high on crack und haben über das Thema Beerdigung gesprochen. Und da stößt Randy, wie wir später herausfinden, eben nicht zufällig diese Unterhaltung an, wie er einmal beerdigt werden möchte, weil er spürt da schon so ein Zwicken in der Leber. So, ich glaube, Jonas, ich mach's nicht mehr lang. Im Randy-Sprech ist natürlich alles so ein bisschen eingeenglischt. Jedes zweite Wort, das er benutzt, lässt er einfließen auf Englisch und er sagt dauernd so Sachen wie Jonas Baby oder ja, eigentlich, wenn er dauernd von Jonas spricht, ganz selten spricht er ohne Komma Baby. Wenn er mit Personen spricht, ist immer irgendwer Komma Baby, hör mir zu. So, ja. Genau, und bereits zu dem Zeitpunkt ist klar, er möchte ins All transportiert werden und das greift er nun auf diesem Holotape wieder auf. Lexis Scarlett reagiert aber anders, als Jonas wahrscheinlich dachte. Sie sagt, ja, also, keine Ahnung, dafür bin ich nicht zuständig. Ich manage nur lebendige Rockstars und mir ist eigentlich egal, wie der beerdigt werden möchte. Ich kann dir aber einen Job anbieten. Fredo lässt ja so ein bisschen nach. Du könntest bei mir Sekretär werden. Sie möchte ihn bestimmt aber auch als heißen Lover, Freizeitlover bestimmt auch engagieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Jonas bleibt erstmal Detektiv und fragt dann, also gut, Lexis Baby, hör mir zu, wenn du mir nichts mehr sagen kannst zu diesem Todesfall irgendwie, an wen kann ich mich denn da wenden? Und Lexis sagt, da würde ich mal bei Tutti Paletti nachfragen. Aber who is Tutti Paletti, Thorsten? Tell me.
Tutti Paletti ist die bekannteste Fernsehshow auf RTL 2.
What?
1900, nein. Tutti Paletti ist so der Macher, der, er wird so ein bisschen bezeichnet auch als jemand, bei dem man sich so sein Herz ausweinen kann, so ein ja, auch fast so eine Vertrauensfigur, so jemand, der Dinge arrangiert und Dinge hinbekommt, so ein Fixer, könnte man fast sein, so im Sinne von einem, der ne, I have a guy for that, so die Art, der kann eigentlich alles einrichten für einen Rockstar, der schafft's, dass man irgendwie in kürzester Zeit irgendwie ein Hotelzimmer kriegt oder ein Zeppelin oder einen grünen Frosch, der, was weiß ich. Also so einer, der Dinge machen kann. Dinge passieren, wenn Tutti Paletti sie passieren lässt. De facto ist er eigentlich Stylist. Also und Style ist auch so eine Sache, die bei Tutti Paletti im Penthouse, wo sich Jonas jetzt hinbegibt, sofort auffällig ist. Das Penthouse wird beschrieben als quasi postmodern. Auch hat er so einige andere Dinge, Rudi, die Jonas aufhorchen lassen oder aufschauen lassen. Aber es ist ein Hörspiel, insofern auch horchen.
Ja, wir befinden uns hier im reichen Südwesten Babylons. Jonas, ist es eine Erwähnung wert, dass hier in diesem Stadtteil bis vor wenigen, ich sagte Jahren oder Jahrzehnten, ich glaube Jahren, tatsächlich noch echte Bäume gestanden hätten. Ein untrügliches Zeichen also für Reichtum. Und dieses Motiv der Ökologie setzt sich auch fort, weil im Penthouse Tutti Palettis findet Jonas auch einen Bonsai, einen echten Bonsai. Also auf der einen Seite ist das ökologisch argumentiert. Wir erkennen Reichtum daran, dass hier noch wirklich was lebt. Und auf der anderen Seite, guter Zusatz hier, ist natürlich der so ein bisschen 80er-Jahre-Exotismus-Japan-Craze da jetzt auch drin versteckt. So geil, Samurai, Ninja, Hodo, Japan, so muss die Reihenfolge sein und nicht anders. Ja, also natürlich ist es jetzt ein bisschen albern. Wir finden das genauso verarbeitet in Filmen wie Blade Runner. Genau. Und ja, möchten Sie noch was ergänzen zu diesem Punkt? Oder wir könnten auch über den Robutler.
Wir reden gleich über den Robutler. Robutler, Johannes von Robutler. Ich wollte nur noch mal erwähnen, Stichwort Japan, Asien, Cyberpunk, Blade Runner, dass wir da ja schon in der ersten Folge drüber geredet haben. Das kommt also wieder zurück. Also die Welt ist in sich geschlossen. Das sind logische Aufbaubewegungen sozusagen auf das, was in der Jonas World Building Ecke schon stattgefunden hat. Insofern, Babylon ist in sich kohärent.
True. Jetzt wird's, also jetzt kam ein Teil, den fand ich tatsächlich im sogenannten Scripting, ein bisschen anstrengend, also ein bisschen too much. Also was jetzt passiert ist, dass ein Kosmopolit wie Tutti Paletti, der Things Happened macht, der hat natürlich einen Butler zu Hause, und zwar einen Roboter-Butler. Und der Austausch zwischen Herr und Meister sozusagen, der ist in so kurzer Zeit vollgestopft mit Pop-Querverweisen. Der Roboter nennt ihn Gandalf, aber der Roboter verweist darauf, dass er gar nicht mehr Gandalf heißt, weil Tolkien out sei. Jetzt seien die Muppets wieder in, also heiße er Kermit. Und das fand ich, das fand sogar ich so ein bisschen, ja, so witzig ist es jetzt auch nicht, Ausrufezeichen. Aber sei es drum, so ist dieser Austausch der beiden. Jonas bekommt sein Lieblingsgetränk serviert, nämlich Whisky, obwohl er nicht den Whisky bekommt, den er verdient. Aber das hat mich gewundert, er bekommt ja dann so ein bisschen die gute Aldi-Plörre serviert. Ja, Aldi ist vielleicht ein bisschen hart, aber
ja, ist jetzt nicht das Größte vom Großen, aber doch durchaus trinkbar. Jack Daniels Black Label, aber eben kein Scotch. Scotch ist aus. Old Forester dürfte auch aus sein. Ja. Jack Daniels Black Label. Aber das nimmt Jonas auch gerne. Jonas hat ja schon, wie wir in früheren Folgen gehört haben, billigsten Sint-Whisky getrunken. Ja, also Teil. Da ist das, glaube ich, auch noch eine Stufe drüber.
Was sagen wir denn als alte Freunde sämtlicher Studiengänge der Welt zu diesem großartigen Studiumsgang, den Tutti Paletti erfolgreich er hat studiert. Das ist so ein typisches CSU-Argument.
Acht Jahre lang, oder? Ne?
Jahre lang studiert. Wenn in Lebensläufen steht Studium, aber kein Abschluss, wissen wir, was passiert ist. Also Tutti Paletti hat sogenannte kommerzielle Ästhetik studiert. Was könnte das wohl sein? Wie kann er so Begriff wie Ästhetik denn mit Kommerz? Guter Kosa.
Also ich finde, Kosa ist da so 12 Haare vorbeigeschrammt, davor 1985 schon Influencer als Studiengang zu bezeichnen. Also so kam mir das vor. Weil das ist, glaube ich, Tutti Paletti stelle ich mir auch so vor in diesem Penthouse, super gestylt, würde es das geben, würde der auch mit der Selfie-Cam durch die Gegend laufen und immer alles for the gram machen. Insofern kann mir das, also dieses Vereinen der Idee des Stylings und des Coolseins mit diesem, ja, sehr 80er Jahre neoliberalen Impetus mit, es muss kommerziell sein, und kommerziell ist auch kein böses Wort mehr, weil die Yuppies sind auch alle kommerziell und wir sind jetzt alle kommerziell, es sind verdammt nochmal die 80er. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön passend. Also nette kleine weitere Spielart des Worldbuildings da, kommerzielle Ästhetik als Spiel. Ja.
Aber der Grund, weshalb Jonas dahin gefahren ist, es bleibt jetzt sozusagen unerfolgreich die Mission, weil Jonas möchte ja was zum Tod Randys erfahren oder mehr darüber erfahren. Aber Tutti Paletti streckt die Arme nach oben und sagt, tschüss, also Lexis sollte da eigentlich schon mehr wissen als ich. Ich weiß auf jeden Fall wenig darüber, aber wenn das Thema dich so brennend interessiert, dann versuch's doch mal bei Donald Dacey. Ja, er wird dann auf jeden Fall weitergeschickt zu Donald Dacey DD. Aber wer ist denn das nun wieder?
Ein Bandmitglied der Ducks, also ein Bandmitglied von Randy Orgas und dieser Donald Dacey wird bezeichnet als, ich glaube, der Androgyne vom Dienst und die Idee sei, dass man irgendwie so 80er Jahre Androgynität, so Boy George, David Bowie irgendwie so in die Ecke, dass er das ausleben würde, so als quasi zurückgeführt auf die Ästhetik der frühen 80er Jahre. Ja, finde ich, das ist wieder so eine Sache, die von der Idee her eigentlich wunderbar passend ist in diese Welt und eigentlich in diese Welt genauso, weil sie in jede Welt reinpasst. Aber von Gosa dann mit dem ihm typischen Verständnis eines Menschen, der damit nicht so wirklich viel zu tun hat, eher unglimpflich behandelt wird und eigentlich ziemlich peinlich dann wird.
Das stellt man dann eben fest, als Jonas mit DD telefoniert. Der weiß zunächst nicht, wer dran ist. Darum gibt er sich noch etwas auskunftsfreudiger. Donald Dacey spricht, erstens spricht er, man könnte sagen, mit einer leichten Wiener Sprachfärbung. Ja, etwas überkandidelt. Und gleichzeitig hatte ich auch immer so ein bisschen einen dünneren Mooshammer. Modeschöpfer Mooshammer, wer ihn noch kennt, im Kopf, der da spricht. Du hast, das wusste ich nämlich nicht, du hast etwas Interessantes herausgefunden, sehe ich gerade.
Und zwar wird Donald Dacey, gesprochen von Alexander Malachowski, dem Regisseur dieser unserer Folge.
Das ist gut, dass du jetzt sie er sagst, weil das ist so, das ist wiederum total witzig, weil in der heutigen Zeit wir so oft auf Social-Media-Profilen, auch bei mir, in diesen eckigen Klammern he, him steht zum Beispiel oder them oder was auch immer, wie man sich eben gerade, und dieses sie, er, das ist Jonas, da macht es Jonas noch so von, das ist aber ein anderes sie, er benutzt das so, so von außen kennzeichnend, eher so eben wie eine schlechte Karikatur, was ist ja so ein bisschen
Es ist wieder so eine Sache, ich glaube, wenn der Autor da in seiner schreibmaschinenbetriebenen Schreibstube in den 80er Jahren etwas aufgeschlossener gewesen wäre, diesen ganzen Sachen, dann wäre das extrem zeitpassend für jetzt. Also es sind auf jeden Fall Dinge, die in der Jetztzeit verhandelt werden.
Naja, auf jeden Fall, DD, auch hier beißt Jonas auf Granit. DD sagt, sie sind doch dieser Detektiv, mit ihnen spreche ich nicht, und legt auf. Und Jonas ist jetzt so in einer Art mittlerischen Sackgasse angekommen und lässt in seinem Büro zusammen mit Sam nochmal diesen Fall soweit Revue passieren. Und da merkt man dann schon die emotionale Verbindung. Manchmal ist es ja eher die Detektiv-Ehre wie bei Schlachthaus. Diesmal ist es eher so eine Art von emotionaler Verbindung. Er benutzt den Begriff Loyalität auch und stellt ihn so ein bisschen raus. Man könnte an der Stelle auch die Ermittlungen einstellen, man kommt nicht voran, aber Jonas gibt nicht auf. Und was ihn dazu verleitet, was ihn auch noch extra dazu verleitet, weiterzumachen, ist der Anruf von Scarlett. Scarlett heißt sie, gell? Scarlett Lexis, ja. Sie sagt...
Lexis Scarlett, genau. Nachname.
Und sie sagt, jetzt halten Sie doch einfach mal eine Woche die Füße still und dafür kriegen Sie ein bisschen Geld. Wie würde Ihnen das gefallen? Und Jonas sagt sofort, das würde mir sehr gut gefallen, sobald diese Sache mit Randy geklärt ist. Und sie antwortet, Sie lassen nicht locker, zwinker, zwonker. Aber machen Sie sich keine Sorgen, denn wir haben in der Zwischenzeit haben wir schon alles arrangiert und der Randy bekommt seinen Wunsch. Er wird ins Weltall geschickt und zwar von einem Unternehmen, Das heißt Bestattungsunternehmen immer und ewig. Und spätestens hier sagt Jonas, Moment, das ist kein Known Player to the ins All Schieß Game. Das ist nochmal was Suspektes. Und es ist zufällig, der Besitzer von diesem Bestattungsunternehmen ist auch noch derjenige, der den Totenschein ausgestellt hat. Jetzt gehen alle Ermittler, Alarmglocken wirklich los. Und Jonas sagt zu Sam, wir haben ja noch ein bisschen Geld von dem Schlachthaus-Case, also lass uns da mal auf eigene Faust ohne Auftrag weiter ermitteln, das packen wir schon noch. Und da fällt dann so ein Nebensatz, der ließ mich so ein bisschen, das würde man heute nicht mehr machen, weil er fragt Sam nach dem Kontostand. Und Sam antwortet, dass er ganz eben wie die Rothschilds noch genug Geld habe, um hier weiter zu ermitteln. Und huch, so diese Verbindung zwischen jüdischem Geldadel in Anführungszeichen, das ist ein wenig schwierig, aber naja, so ist das. In einem Nebensatz taucht es halt auf. Er möchte damit andeuten, offensichtlich ist hier noch Geld, es ist noch Geldreserve da. Jonas, mach dir keine Sorgen, du kannst dir diesen privaten Ermittlerausflug leisten.
Und dieser private Ermittlerausflug führt ihn als nächstes ins Bestattungsunternehmen immer und ewig zu Herrn Dr. Rerfun Zirose. Also nicht Doktor des Spaßes, sondern der funerialen Dinge. Also ein Doktor der Bestattung sozusagen. Mit einem Doktor, von der auch hier schöne passende Referenz, die uns tiefer in die Jonas-Welt wieder reinführt, mit einem Doktor von der Fachuniversität Forest Lawn in Kalifornien. Wenn man sich so ein bisschen auskennt mit der Friedhofsszene in Kalifornien, und wer tut das nicht? Wer kennt sie nicht? Ich bin mehr so ein Hollywood Forever-Fan, aber Forest Lawn in Glendale, es gibt mehrere Forest Lawns, aber Forest Lawn in Glendale ist ein riesengroßer Friedhof, in dem viele bekannte Persönlichkeiten, hauptsächlich des Hollywoods natürlich, beerdigt sind. Unter anderem Humphrey Bogart himself. Also da eine kleine feine Notiz, ja, ich weiß, Forest Lawn gibt's, da liegt Humphrey Bogart. Das ist jetzt einfach quasi der Friedhof, der zur Uni geworden ist, bei der man dann lernen kann, wie man Leute bestattet. Spaßig, sehr schön gemacht. Michael Koser quasi als der Evelyn Waugh der deutschen Hörspielszene.
Ja, die Bestattungsinstitute haben es offensichtlich Koser angetan, denn wir erinnern uns an die Folge Testmarkt, schon da gab es eine Begegnung in einem Bestattungsinstitut und auch die habe ich in guter Erinnerung, die war durchaus sehr humorig geschrieben und sehr unterhaltsam geschrieben und auch hier ist es wieder so, dass Jonas auf diesen Doktor, ich sag mal Leberzirrhose, Anführungszeichen, trifft und die sich...
Dr. L. Zirrhose.
Genau. Und die unterhalten sich eben und besonders angetan hat Jonas dieser, er beschreibt den als, oder wie hat er es gesagt, er bewegt sich, als ob er sozusagen über dem Boden schweben würde. Er gab diesen schönen Ausdruck, wie er sich ihm nähert. So in so einer ganz Form, also ganz bedächtig und die Stimme ist natürlich auch, bitte denken Sie doch einmal selbst darüber nach, über unser Beerdigungsangebot, Jonas. Er erklärt ihm also, was Sache ist, wie die ganze Sache ablaufen wird. Und zwar, der wird in der Wüste Amazoniens, nicht im Dschungel Amazoniens, Achtung, Achtung, Ökokatastrophe überall, in der Wüste Amazoniens wird er also dann mit der Rakete gen Himmel auffahren und dann dort ewig im Weltall kreisen. Und natürlich ist es nichts, was er irgendwie sich selber anschauen könnte. Jonas, der ist da so ein bisschen fordernd und sagt, ich möchte beim Start dabei sein. Nein, Sie können doch unmöglich so. Machen Sie es doch wie die anderen, bleiben Sie zu Hause. Sie bekommen das schöne Holotape von der Beerdigung. Müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und auch der Wunsch, Jonas, den toten Randy nochmal zu sehen, den aufgebahrten Randy nochmal zu sehen, auch das wird abgelehnt. Nein, Wir müssen am Körper noch einige Vorbereitungen treffen. Das würde die Würde der Leiche, des Leichnams stören. Das geht auf keinen Fall. Also, no way. Machen Sie es wie alle anderen auch. Sie bekommen das Tape. Stellen Sie weiter keine Fragen. Gut ist. Da ist die Tür. Ich habe alle Fragen beantwortet.
Ja, das ist vertrauenswürdig wie immer.
Und das Witzige ist, wenn man dieses Ende kennt, dann sagt man, ja, es erweckt genau den Eindruck beim Detektiv, den es erwecken soll, nämlich, da steckt mehr dahinter. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, also auch Jonas denkt sich,
ein Double Bluff eigentlich.
Wirklich gut. Also Jonas, nicht überzeugt und sagt zu Sam, also das sollten wir uns nochmal näher anschauen. Und was passiert dann? Was bedeutet dieses, das sollten wir uns nochmal näher anschauen?
Naja, Jonas mit seiner Vorliebe für Bestattungsinstitute schleicht sich in dieses Bestattungsinstitut hinein, also tief hinein in das Bestattungsinstitut und hat Sammy dabei, also quasi after hours jetzt, und will an den Safe ran, weil Sammy hat beobachtet, beziehungsweise mit spitzen Ohren mitgehört, wie die Kombination von dem Safe, den der Herr Zirosla betreibt, gemacht wurde, also wieder zugemacht wurde, und kann jetzt Jonas sagen, wie man den Safe aufmacht. Also wer einen Sammy hat, der kann durchaus einige illegale Dinge tun und Leute überwachen auf Arten, die, denke ich, durchaus problematisch sind, wenn man da mal drüber nachdenkt. Aber Jonas ist ja einer von den Guten, insofern müssen wir uns da keine Gedanken machen. Mhm. Sammy hilft Jonas, den Safe aufzumachen. Im Safe finden sie eine Holo-Kassette, denn es ist 2009, es gibt nichts anderes als Kassetten, auch bei Holos. Und es steht ein Holo-Set im Raum und Jonas und Sammy haben beide die glorreiche Idee, die Kassette in den Holo-Set zu stecken und zu schauen, was dabei rauskommt. Ja, und was kommt jetzt dabei raus?
Welch eine herbe Enttäuschung. Alles nur gefaked, alles nur inszeniert. Bereits vor der eigentlichen Beerdigung finden wir auf dem Tape die fertig produzierte und in Szene gesetzte Beerdigung des Randy. Und da sagt Jonas, der jetzt einer falschen Fährte auf den Leim geht, ich hab's durchschaut, was hier passiert ist vollkommen klar. Unser Dr. Zirose, der kassiert für Pseudodienstleistungen, weil Randy wird gar nicht in den Weltraum geschossen, die werden dann einfach irgendwo entsorgen und diese Holokassetten sind billig herzustellen, da müssen nur der Name ausgetauscht werden und vielleicht das Gesicht des Hauptdarstellers in Anführungszeichen ausgetauscht werden und so verdient er eben sein Geld, da kann er praktisch im Sekundentakt so Pseudobeerdigungen verticken und verkaufen, also hier geht es um Geldgeschäfte. Ist übrigens ganz witzig, dass er noch erklärt, Jonas erklärt noch, dass das Bestattungsinstitut in einem Stadtteil Babylons ist und er beschreibt es so, das sind Läden, die es noch nicht oder noch nicht ganz geschafft haben. Also so ein bisschen stelle ich mir das vor, so ein Viertel, in dem es hauptsächlich so Pfandleiher oder so geben könnte. Oder wie hast du das verstanden? Also die es eigentlich auch nicht ganz schaffen
Ja, die es noch nicht geschafft haben und die es nie schaffen werden. Also es ist schon so ein bisschen ein, glaube ich, nicht ganz zwielichtiges Viertel, aber nicht das feinste Viertel der Stadt. Mhm. Ich denke so ein bisschen Bahnhofsviertel oder sowas sich gerade gentrifizierendes, wo irgendwo der Hipster-Coffee-Shop anfängt, aber vielleicht wachsen die sich nicht zu einer großen Kette aus, sondern machen in 3 Jahren wieder zu. Who knows?
Aber die Entdeckung des Holotapes ist natürlich noch nicht genug. Jetzt beschließen die beiden auch, also wenn wir schon hier sind, dann werden wir uns jetzt auch die arme Leiche Randys ansehen. Denn wenn er schon nicht ins Weltall geschossen wird, dann wird er wahrscheinlich verbrannt. Also mindestens ein Grund, nochmal vorher draufzuschauen auf die Leiche und sie nähern sich dem Sarg und es ist sozusagen ein sehr spannendes Thriller-Moment, weil als sie sich dem Sarg nähern, da Da bewegt sich der Sarg gespenstisch. Und erst macht sich Sam noch so ein bisschen lustig über Jonas und sagt, ja, wer hat denn da jetzt plötzlich Angst und Schiss? Und dann, als der Sarg sich wirklich ordentlich bewegt, dann hat auch Sam einen sehr menschlichen Zug, weil auch er anfängt zu schlottern und zu brüllen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist natürlich nicht Zombie Randy oder Vampir oder Werwolf Randy. Es ist der Sekretär Fredo, der sich im Sarg versteckt hat. Und offensichtlich mit seinem Laserstrahler Jonas ausschalten will. Aber again, Jonas, wie wir ja erfahren haben, selbst alter Kämpfer, das wissen wir seit der Safari-Folge, mit Nahkampfausbildung und Co. ausgestattet, das komplette Programm, hat den Vorteil, dass er sich im Dunkeln offensichtlich wie eine Katze bewegen kann. Und während Fredo noch heftig rumballert, tritt Jonas ihn kräftig, so dass er ganz unglücklich stolpert und sich dabei noch unglücklicher das Genick bricht.
Ja, er stolpert über einen Sarg. Poetisches Ende eines Gorillas. Nicht, also wird nicht mit dem Laserstrahler erschossen oder so, wie man sich vielleicht denken könnte, was Jonas ja auch schon mal gemacht hat, sondern stolpert über einen Sarg nach dem Nahkampf mit Jonas und ist ziemlich tot danach. Praktischerweise schon am richtigen Ort dafür.
Und jetzt zählt vermeintlich wieder, immer noch falsche Fährte, Ausrufezeichen, jetzt zählen Jonas und Sam 1 und 1 zusammen und sagen, Moment, wenn Fredo hier war und uns aufgelauert hat, dann ist der Bestattungsunternehmer bei diesem ekligen Spiel nicht allein, sondern Lexis Scarlet knows, 2. Und sie machen sich auf den Weg, um Lexis Scarlet zu konfrontieren mit diesem Wissen. So stelle ich mir das zumindest vor, oder? Auf jeden Fall fahren sie dahin.
Ja, sie wollen wissen, was da los ist. Und ja, ich glaube, konfrontieren ist das richtige Wort. Und sie treffen aber nicht nur Lexis Scarlet, sondern es ist eine ganze Runde an Leuten anwesend. Zum Beispiel außer Jonas und Sam, die sich dahin begeben haben. Lexis Scarlet natürlich, aber auch Tutti Paletti, DD, Scrooge, der andere Teil der Dax, also noch ein Mitglied der Dax, der, wie uns gesagt wurde, nichts sagt, weil er nur der Drummer ist. So funktionieren Bands, nehme ich an. Und dann stellt sich heraus, ist da noch jemand, während die Pläne schmieden und über ihre nefariösen Ideen philosophieren, wird Jonas nämlich von hinten angegriffen.
Oh also, mein Gott.
Im wahrsten Sinne des Wortes angegriffen. Und zwar von wem?
Game Changer. Randy lebt. Mindblowing. Ja, also wir stellen fest, dass
Randy Augers lebt.
Und hier müsste eigentlich der Cliffhanger einsetzen, wenn es ein Zweiteiler gewesen wäre. Aber keine Sorge, liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, so lang geht dieses wilde Spiel nun gar nicht mehr. Als Jonas wieder erwacht, ist er gefesselt an einem Stuhl und ihm gegenüber sitzt Randy mit dem, ich wollte schon sagen Laserpointer, aber es ist ein bisschen mächtiger, mit dem Laserstrahler und klärt im Grunde Jonas auf und sagt, sorry, das ist alles nur Fake. Es geht hier um ich möchte meinen eigenen Tod inszenieren. Wir möchten damit groß absahnen und ich habe dich auserkoren, wir haben dich auserkoren, dass du meinen Platz annimmst als Leiche. Ja, schade, schade, Schokolade, aber so ist das Leben. Das Geld ist knapp und da hört die Freundschaft auf. Und wir haben die Hinweise genau so richtig portioniert und gestreut, dass wir annehmen konnten, du als knallharter Detektiv und ein bisschen dämlicher Loyalist, du hast die richtige emotionale, interessierte Mischung parat. Du wirst den Hinweisen folgen und nicht aufgeben, nicht locker lassen. Und ich hatte recht. Und jetzt sitzen wir hier. Ich habe die Waffe und du bist bald tot. Haben sie einen letzten Wunsch? Nein. Aber stirbt Jonas dann wirklich, Thorsten?
Natürlich. Deswegen sind wir dann ab heute fertig mit dem Podcast.
Es Tür mit Öl.
War uns eine Freude, mit euch hier diese Reise zu beschreiten. Jonas ist tot, damit ist nichts mehr übrig, über das wir reden können.
Hören Sie auf, sagen Sie sofort die Wahrheit, Herr K.
Herr K. nimmt sich zusammen und sagt die Wahrheit. Natürlich ist Jonas nicht tot. Er ist zwar dumm genug, um genau auf alle Dinge reinzufallen, die Randy da für ihn geplant hat. Also diese ganze Schnüfflerei war von A bis Z eigentlich so, wie Randy das wollte. Er hat genau da die Hinweise ausgelegt, wo Jonas sie finden konnte. Das Gespräch über die Weltraumbestattung in seinem Büro, wo sie irgendwie gedacht haben, wir trinken was zusammen und plastikiffen uns hier und machen uns einen schönen Abend. Nein, das war auch schon alles geplant. Randy wollte, dass Jonas für ihn nämlich drauf geht und für ihn im Sarg liegt. Denn, da erinnern wir uns vom Anfang der Folge, Randy und Jonas sehen sich ähnlich. Und Tutti Paletti als 8 Jahre studierter kommerzieller Ästhet hätte Jonas dann so hinrichten können, dass die Welt denkt, das ist Randy. Problem an der ganzen Sache für Randy ist jetzt, dass Jonas natürlich Jonas ist und es zeigt sich wieder, dass es unterschätzen ihn eigentlich alle, also es schätzen die Leute Jonas, glaube ich, immer zu 90% richtig ein. Sie schätzen immer genau richtig ein, was er machen wird. Also, dass man ihn irgendwie übers Ohr hauen kann und dass er als treuer Freund der falschen Fährte hinterher spürt, das haben die immer alle komplett auf dem Schirm. Das funktioniert wunderbar. Sowas Ähnliches hat auch in Safari schon wunderbar funktioniert. Was ja nicht funktioniert und wo niemand, glaube ich, versteht, ist, wie gut einfach so ein Jonas, nachdem er im Antarktischen Krieg gedient hat, darin ist zu überleben. Und immer dreimal um die Ecke denkt. Und anstatt, dass Randy ihn mit dem Laserstrahler lasert, hat Jonas sich in dem Korbstuhl, in dem er gefesselt ist, die Fesseln durchgescheuert und hüpft kurz bevor Randy abdrücken will, aus dem Stuhl, übermannt Randy und hat ihn dann in seiner Gewalt. Und dann wird es dunkel. Sehr dunkel. Man könnte fast sagen, noir.
Wie wir am Anfang unserer Folge, Sie erinnern sich, vielleicht so mancher da draußen erinnert sich, erwähnt haben, das Gefühl hier, dass auf der Freundschaft, auf dem loyalen Zusammensein so hart rumgetrampelt wird, macht sich jetzt insofern schon bemerkbar, unserer Ansicht nach, als dass Jonas kurzerhand ganz kühl sagt, wenn eine Leiche notwendig ist, um das zu realisieren alles, dann wird diese Leiche auch da sein. Aber ich nicht. Ich werde nicht diese Leiche sein, sondern ich übergebe dich jetzt deinen Spießgesellen und was die mit dir machen werden, ist klar. Damit der Plan funktioniert, wirst du die Leiche sein. Und so trennen sich dann die Wege der beiden. Und da nützt auch kein Bitten und Flehen Randys. Jonas bleibt kalt.
Man darf ihn halt nicht verarschen. Dann sieht es düster aus. Es ist auch schön, weil das ist wirklich so ein großartiger Noir-Moment, der eigentlich ja doch edle Ermittler schießt ihn nicht selber über den Haufen. Da steht er drüber. Aber er übergibt ihn quasi der poetischen Gerechtigkeit. Also er übergibt ihn seinen Kumpanen. Und die haben, glaube ich, mehr kommerziell als Ästhetik Interessen an Randy. Und Jonas macht sich keine Illusionen darüber, wie Randy dann endet, wenn er ihn seinen Kumpanen übergibt. Ja. Denn also es braucht eine Leiche. Und ob das jetzt Jonas ist oder Randy, das interessiert die nicht.
Ja. So ist Mathematik. Ja. Wer x und y in der Gleichung ist, ist zweitrangig. Wer sich übrigens für das Motiv der poetischen Gerechtigkeit auch in einer anderen Produktion interessiert, den empfehle ich mal. Es gibt einen fantastischen Kurzfilm. Wer sich erinnert, 2004 spielte Thomas Jane den Punisher im Marvel-Universum. Und es gibt einen inoffiziellen Kurzfilm mit Thomas Jane. Da wird er nicht mehr der Punisher genannt, aber man sieht klar, dass er noch die Rolle spielt. Das kann man mal auf YouTube sich anschauen. Und dort das Ende, das hat mich sofort an diese Szene hier, an diese poetische Gerechtigkeit erinnert. Ich möchte gar nicht zu lang verweilen, anschauen und Spaß haben. Ist ein bisschen schmerzhaft, aber es gehört dazu. Gehört zum Leben. Was auch zum Leben gehört, ist das Abschiednehmen. Und das passiert jetzt wieder in der letzten Szene. Wir sind in Jonas Büro. Jonas und Sam schauen sich die Beerdigung live im TV an. Live in Anführungszeichen natürlich. Es kommen nochmal alle großen Hits. Es ist das eingetreten, was Randy beabsichtigt hat oder was der ganze Verschwörerkreis beabsichtigt hat. Überall zeigen die Sender und Geräte die Beerdigung. Es hätte alles so gut aufgehen können. Jetzt ist halt leider tatsächlich Randy die Leiche. Aber Jonas schaut das Ganze nicht bis zum Ende an, sondern bricht dann, als ein Lied gespielt wird, das Ganze ab, weil er sich denkt, es ist genug getrauert, jetzt auch mal gut. Abschiedsschmerz, Abschiedsschmerz.
Genau. The Long Goodbye. Genau. The Long Goodbye ist das Lied, das gespielt wird. Auch ganz schöner Noir-Verweis. Nicht nur auf The Big Goodbye, sondern auch auf den Neo-Noir The Long Goodbye mit Elliot Gould. Auch empfehlenswert.
Gould heißt das? Heißt der? Sorry, Gould?
Gould? Ich weiß nicht.
Nee, du weißt es bestimmt. Ich hatte nur leider kein Bild gerade im Kopf. Gould.
Gould. Der Vater aus Friends.
Ah, vielen Dank für diesen Gould.
Ein großartiger Schauspieler, den viel zu viele Leute nur für diese Rolle kennen. In einem Neo-Noir-Film aus den 1970er Jahren. Großartigst.
Aber Jonas hat dann auch nicht ewig Zeit, sich in Mitleid und Selbstmitleid zu wälzen, sondern er hat ein Gespür dafür, was ihm wichtig ist, und das ist das Leben, und zum Leben gehört auch die Liebe. Was bedeutet das, Thorsten?
Er ruft Judith an.
Na, Gott sei Dank.
Und insofern ist zwar das Ende der Folge tragisch, aber das Ende des Endes der Folge doch hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll wie ein Kirschzweig in einer alten Bierflasche.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Wir kommen damit nämlich auch zu einer Bewertung, die sich gewaschen hat. Und zwar darf ich sagen, dass dieses Motiv von Verrat, von Freundschaften, ja, das ist wie in diesen Mafia-Geschichten, die man so kennt. Es sind immer die engsten Vertrauten, die einem in den Rücken fallen, oder die vermeintlich engsten Vertrauten. Ich persönlich hätte mir zwar durchaus so einen Trip zur Raketenstartrampe gewünscht, also, aber man kann ja nicht jede Folge eine Auslandsreise auch haben. Trotzdem wäre schön gewesen. Was mir nicht so gut gefallen hat, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, Kosas mangelnde Sensibilität für dieses ganze Spielen mit Identitäten, das ist bei ihm eben, ist und bleibt bei ihm eher so eine alberne Karikatur. Das heißt, ich zücke insgesamt 4 von 5 wohlschmeckenden Flaschen Büro-Whisky.
Ich finde auch, 4 Flaschen hat sich Jonas hier redlich verdient. Folgenspezifisch diesmal Jack Daniels Black Label. Kann man sich dann auch leisten. Der neue Sammy hebt das Ganze für mich auf ein neues Level. Per Augustinski lebt sich in der Rolle aus und beglückt uns mit Improvisationen und deften Line-Readings. Das ist nun Jonas, die Serie, wie man sie kennt und liebt. Allerdings, Jonas als Figur lässt sich mal wieder übers Ohr hauen. Ich habe ja gesagt, das gefällt mir normalerweise nicht so gut. Diesmal aber durch die emotionale Komponente, finde ich, passt das auch. Das nimmt man ihm ab, dass er da so ein bisschen auf dem Auge blind war. Insofern kann man ihm das nachsehen. Und insofern fällt dann, abgesehen von diesen Problemen der kosischen Insensibilität, auch mein Votum für die Folge gut aus oder wie der untote Randy Orgas sagen würde, das ist great, baby, das ist grand, das ist super, das ist das Beste seit John Lennon.
Wenn auch ihr da draußen uns als letzte Detektive nicht nur auf Fake-Bestattungen, sondern weiterhin als Superwache, Wahnsinnsübersetzung, wie ich finde, Superwache, Plastikrocker und Pop-Podcaster erleben wollt, dann empfehlt uns über die diversen sozialen Medien weiter.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl und besucht unsere Website www.dieletztendetektive.de.
Schreibt uns außerdem gerne Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive und natürlich auch auf Twitter Letzte Detektive.
Sammy, klapp den Sarg auf. Das war Requiem, eine Folge aus der Podcast-Reihe Die letzten Detektive zur Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Kose mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Eine Produktion aus dem Jahre 2022. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
Dann lass, der Teil kommt ja eh raus dann, aber wir müssen mal einsteigen mit dem, der Abschied ist ja praktisch nochmal Judith. Gut, bereit.